Es ist Donnerstag, der 7. Juli, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Television Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcantara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps sowie deutsche und internationale Musik. Live zu Gast im Studio ist heute Gastronom Giancarlo Paparusso. Er wird mit mir heute nicht nur über sein neuestes Projekt Da Bruno Express in der Marbella Arena in Porto Banus sprechen, sondern es geht auch um die Geschichte und die aktuellen Herausforderungen der erfolgreichen Da Bruno Gruppe. Außerdem wird Giancarlo Paparusso mit mir über seine Kindheit, Jugend und beruflichen Anfänge in Deutschland sprechen und wie seine im vergangenen Jahr gestorbene Mutter Giuseppina Filippone sein Leben geprägt hat. Fakten, Erinnerungen und Emotionen in einer Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt. Am Mikrofon bis 17 Uhr, Dietmar Förster.
Hola, como esta señorita? Ich checke auf Snapchat, was du machst. Was du machst. Mama sieht da, ja, ich zeige dir die schönsten Orte. Auf dieser Welt hast du schon gepackt. Hast du schon gepackt. Señorita, sei meine Adriana Lima. Du bist süchtig, so wie FIFA. Wir treffen uns auf Moloko und Shisha. Viva, la vida loca, Mama sieht da. Jetski, ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Add mich bei Snapchat, schick deine Next weg. Bist du bei mir, hau ich dich direkt weg. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Oh, Mann, ich folge dir auf Instagram und check deine Stories ab. Flieg über die Kommis hier, der wird bei deinem Body schwach. Ich geb dir Double-Tap und like deine Bilder. Du hast ihn gar nicht nötig, diesen scheiß Hundefilter. Nice wie Kendall oder Kylie. Du kannst alles tragen, Baby, Sneakers oder High Heels. Urlaub, Sightseeing, du darfst bei mir einziehen. Guck, wie sie bereit liegt, deine Philipp Klein Jeans. Lieb deine Art, du bist alles wert. Ich mag dich, weil du mich nicht wie ein Superstar verehrst. Aber ich bin der, der dich wie ein Superstar verehrt. Deshalb cruisen wir im Lamborghini Huracan ans Meer. Rapper wollen über Geld reden, Schatz. Doch nur ich zeig dir die schönsten Hotels jeder Stadt. Mit dem Jet durch die Nacht, morgen landen wir in Costa Rica. Pietro singst für die Mama Sita.
Señorita, sei meine Adriana Lima. Du bist süchtig, so wie FIFA. Wir treffen uns auf Moloko und Shisha. Viva, la vida loca, Mama Sita. Ich buch uns mit der Visa. Direkt ein Flug nach Costa Rica.
Ich fahr ein Bentley. So sexy, und wenn du willst, dann fahren wir Jetski. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Add mich bei Snapchat, schick deine Next weg. Bist du bei mir, hau ich dich direkt weg. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir.
Ich würde sagen, Amo landet ein Volltreffer, Schatz. Weil du ab heute einen Goldrapper hast. Was, Golf oder Schach? Baby, ich steh mir auf Action, lieber dein Booty. Denn du schenkst gerade mit dem Arsch wie eine Kardashian. Lieb, deine braunen Augen, lieb, deine braune Haut. Ganz egal, wo du bist, Leute, hör nicht auf zu staunen. Hatte ich gedacht, ich könnte nie wieder einer Frau vertrauen. Denn die meisten sehen nur mein Geld und sie laufen aus. 100.000 Likes auf deinen Fotos. So sexy, deine Haut riecht nach Kokos. Und wenn ich dich seh, bin ich im Aufreißer-Modus. Tennisclub, K1, blau-weiße Polos. Das Versace-Kleid steht dir am besten. Aber du trägst lieber Shots for more money, more fashion. Pack deine Koffer, morgen fliegen wir nach Costa Rica. Pietro, thanks für die Mama.
Señorita, sei meine Adriana Lima. Du bist richtig, so wie FIFA. Wir treffen uns auf Moloko und Shisha. Viva, la vida loca, Mama Sita. Ich buch uns mit der Visa. Direkt ein Flug nach Costa Rica.
Ich fahr ein Bentley, du bist so sexy. Und wenn du willst, dann fahren wir Jetski. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir. Add mich bei Snapchat, schick deine Next weg. Bist du bei mir, hau ich dich direkt weg. Ich check deine Insta-Story und like jedes Bild von dir.
K1 featuring Pietro Lombardi, Senorita im deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Heute live zu Gast im Studio ist Giancarlo Paparusso von der Gastrogruppe Da Bruno, die in Marbella 4 Restaurants betreibt und Ende Juni mit Da Bruno Express ein neues fünftes Lokal in der Marbella Arena, der ehemaligen Stierkampfarena von Porto Banus, eröffnet hat. Giancarlo Paparusso ist der Sohn von Giuseppina Derico Filippone, die 1993 zusammen mit Bruno Filippone nach Marbella kam und dort ihr erstes Restaurant eröffnete. 1997 folgte er ihr nach Marbella und stieg nach einiger Zeit ins Familienunternehmen mit ein. Hallo und herzlich willkommen, Giancarlo Paparusso.
Hallo Dietmar.
Giancarlo, auch für euer Unternehmen ist jetzt absolute Hochsaison. Ne? Man sieht es ja, Straßen in Marbella sind voll, es ist einiges los. Restaurants sind immer gut besucht, vor allem eure. Ne? Und vor kurzem haben du und deine Frau Alexandra Ella ein neues Lokal eröffnet, ne? Das Teil der Gruppe Da Bruno ist, aber euren Stempel trägt. Ne? Und wie seit 2008 auch Da Bruno a Casa hier gleich um die Ecke an der Goldenen Meile von euch beiden geführt wird. Nicht wahr?
Richtig. Da Bruno Express ist ein Spin-off von Da Bruno, sprich das, die Gründer sind Alexandra und ich, meine Frau und ich. Und das Konzept ist ein bisschen anders als die anderen Da Brunos. Die anderen Da Brunos sind sogenannte Full-Size-Restaurants, wo wir eben Pasta, Pizza, Fisch, Risotto, Fleisch, alles eben querbank anbieten. Einfach eine mediterrane Küche. Da Bruno Express konzentriert sich mehr auf Pasta, frisch gemachte Pasta mit unseren Soßen, wie gewohnt, und eben Pizza. Wir haben dort unsere Vorspeisen, die man auch von den Da Brunos kennt, und auch unsere selbstgemachten Nachspeisen selbstverständlich. Aber das Konzept ist eben mehr auf Delivery und Takeaway ausgelegt und wir haben 24 Plätze dort vor Ort, also man kann auch vor Ort konsumieren, okay. Aber es ist eben
insbesondere interessant, wenn dann Events auch in der Arena dann stattfinden, ne? Und man vielleicht vorher oder nachher dann was essen möchte, ne?
Genau, ja, wir hatten schon am ersten Wochenende, als wir aufgemacht haben, vor knappen 3 Wochen, drei Events und lief überraschend gut.
Langweilig war es euch da wahrscheinlich dann nicht, ne? Also gab einiges zu tun, oder?
Ja, also an den Tagen waren wir fast 14 Stunden im Einsatz.
Okay, die Idee in der Marbella Arena was aufzumachen, die ja auch jetzt also erst so richtig aufblüht, sage ich mal, ne? Oder im letzten Jahr eigentlich schon, ne? Hatte ja schon deine Mutter, Giuseppina, ne? Die ja vor einem oder vor etwas weniger als einem Jahr überraschend gestorben ist. Ne? Also die Idee kam eigentlich von ihr, ne? Oder?
Ja, meine Mutter hatte über längere Zeit schon eine Idee und wollte eine Art Spin-off von Da Bruno machen mit dem Namen Giuseppina Express. Gut, wir dachten eben, es ist sinnvoller, den Namen Da Bruno zu verwenden, weil er doch eine gewisse
Ist einfach eine Marke, ne? Und kennt jeder. Ja.
Genau. Und das ist eben daran angelehnt. Ja, wir sind vor über einem Jahr sind wir dahin gegangen zusammen, haben uns das angeschaut. Wir haben dort eine Location angeboten bekommen. Und da war ich mit Bruno, meiner Mutter, mit meiner Frau, mit meiner Stiefschwester Marcella, die den Laden mit ihrem Mann in San Pedro führt. Da Bruno San Pedro sehr erfolgreich. Ja. Und haben uns das eben angeschaut. Und das war kurz bevor sie eben dann leider ins Krankenhaus kam mit Covid. Ja. Und der Makler wollte uns dann auf der Rückseite der Arena ein Ladenlokal.
Wo nicht so visibel ist, ne? Und nicht so viel los ist wahrscheinlich. Ne? Aha. War dann für euch kein Thema erstmal? Ne?
Nee, auf halbem Weg ist meine Mutter stehen geblieben. Okay. Und hat dem Makler gleich gesagt, also ich möchte nicht ihre und noch meine Zeit verschwenden. Lass mal das bleiben. Und auf dem Rückweg dann wieder ins Auto war eben dieses eine Ladenlokal, wo wir jetzt drin sind, das war noch frei. Das war noch unausgebaut. Und da erwähnte eben meine Mutter, wenn sie mir dieses Lokal angeboten hätten, dann hätte ich sie nicht mal nach dem Preis gefragt.
Okay.
Ja. Und dann ist eben passiert, was passiert ist. Sie kam ins Krankenhaus, leider an Covid verstorben. Ja. Und 2 Wochen nach ihrem Tod rief mich dann der gleiche Makler wieder an und meinte, der Mexikaner, der dieses Ladenlokal über ein Jahr reserviert hatte, hat jetzt doch Abstand davon genommen.
Okay.
Und sie würden sich freuen, wenn wir uns jetzt doch das nochmal überlegen könnten und da reingehen würden.
Da hast du gesagt, da zögern wir nicht lange und hast Nägel mit Köpfen gemacht, oder?
Ja, also zu der Zeit lag ich krank im Bett und habe dann unseren Anwalt angerufen und habe ihn gebeten, die Verträge zu überprüfen und das eben zu verhandeln. Und ja, und wir sind uns dann relativ schnell einig geworden.
Gut, dann gab es wahrscheinlich dann Umbauarbeiten, habt das schön ausgebaut und so weiter, auch nach euren Vorstellungen wahrscheinlich. Ne? Was war das dann für ein Moment, als dann Ende Juni dieses Jahres dann das Lokal dann da war? Ist ja immer so wie so ein Baby, das geboren wird, ne? Oder?
Richtig.
Wenn so ein neues Ding in die Gruppe dann in der Gruppe mit drin ist. Ne?
Es war sehr berührend, sehr emotional, weil klar, es war die letzte Location, die ich mit meiner Mutter zusammen besichtigt habe. Ich wollte schon immer in Nova Andalucía was machen, weil ich immer der Meinung war, das ist ein wichtiger Ort, eine wichtige Location, wo wir eben noch nicht vertreten sind. Wir sind ja in Mabea eigentlich in beiden Extremen, also sprich einmal in San Pedro, einmal in Capupino vertreten und dann im Zentrum einmal mit der Bruno Sul Mare am Paseo Marittimo und auf der Goldenen Meile mit der Bruno a Casa, welches zusammen mit Alexandra seit 2008 führe und uns seit 2008 gehört. Und Nova Andalucía waren wir nie vertreten und haben aber trotzdem immer wieder Anrufe bekommen zwecks Delivery nach Nova Andalucía. Und es ist sowohl zu weit weg von San Pedro wie auch von der Goldenen Meile, damit wir das Essen in einer guten Qualität und warm dort anliefern können.
Und mit Takeaway und Delivery habt ihr ja schon Erfahrung, ne? Weil du warst ja einer der Ersten, die dann damals in der Bruno a Casa auch dieses Konzept eingeführt haben. Ne? Das war so in der Krisenzeit, ne?
Also
richtig. Um 2008 rum und so weiter, ne? Wo es dann auch viele Leute nicht mehr so gern ausgegangen sind oder sich es nicht mehr leisten konnten. Ne? Und
Ja, 2008, das war so die Lehman Brothers Krise, mit der Immobilienkrise. Mabea lebt natürlich auch vom Immobilienboom, von der Immobilienwirtschaft. Und das war eine sehr unsichere Zeit. Man wusste nicht, bleibt der Euro bestehen, bleibt er nicht bestehen. Ja? Und die Frequenz in den Restaurants ging runter. Ja? Also das war eine Zeit, eine der wenigen Momente in der Karriere von meiner Mutter und Bruno, wo es ein bisschen rückläufig war. Ich hatte dann kurz vorher das Lokal von meinen Eltern gepachtet, mit einem sehr hohen Pachtzins, habe dann kein Traspasso bezahlen müssen, aber musste dann einen regulären Pachtzins bezahlen. Wir hatten einen notariellen Vertrag und ich wusste natürlich, dass ich den zu erfüllen habe.
Also wir reden von der Bruno a Casa, ne?
Im
Preisverkehr an der Goldenen Meile.
Richtig. Ja. Und da habe ich mir natürlich dann gleich Sorgen gemacht, wie kann ich meine Verpflichtungen erfüllen, und habe dann nachgerechnet, wenn das also die Tendenz so weitergeht, dass wir in 11 Monaten die Pacht nicht mehr bezahlen können. Dann habe ich gedacht, na gut, wenn die Kunden bei uns ausbleiben, dann gehe ich zu den Kunden. Habe mir einen kleinen Smart gekauft, habe ihn dann mit der Bruno-Aufklebern beklebt.
Den man ja heute noch überall rumfahren sieht, ne? Und sehr, sehr präsent ist eigentlich. Ne? Ja,
auffällig. Mittlerweile haben wir ein paar mehr Fahrzeuge.
Auch ein paar Motorräder oder Mopeds, glaube ich, ne? Die auch mit dem Bruno-Logo unterwegs sind.
Genau, richtig. Und habe da meine ersten Erfahrungen gemacht, sprich bin dann selber losgefahren und habe dann eben Delivery gemacht, habe also im Lokal eben Flyer ausgelegt, dass wir in Zukunft auch das Essen nach Hause fahren. Und das hat erstaunlicherweise sehr, sehr schnell Anklang gefunden und hat sehr, sehr gut funktioniert. Und so gut, dass dann die anderen da Bruno-Restaurants dann auch in ihr Konzept mit aufgenommen
haben. Und das war ja für euch auch gut während dem Lockdown jetzt. Ne? Da war da gleich im Prinzip bereit dafür, euch ein bisschen umzustellen oder auf die neue Situation einzustellen.
Zum Glück, ja. Auf jeden Fall, ja.
Viele Restaurants, die das vielleicht machen wollten, hatten einfach da auch gar nicht die Logistik irgendwie wahrscheinlich dafür. Ne? Und ihr hattet eben die Erfahrung wahrscheinlich, ne? Und war da gleich zur Stelle. Ne?
Ja gut, wir hatten die Fahrzeuge, wir hatten die Riders, die Fahrer und natürlich auch ein Stammklientel, die bei uns eben seit Jahren schon bestellen. Ja? Ja. Und das hat uns natürlich sehr über die Krise hinweg geholfen. Ja.
Mabea Arena, also jetzt Top-Location. Also ich war vor ein paar Wochen da, als dieses Paddle-Event stattfand. Da wart ihr, glaube ich, noch kurz vor der Eröffnung, glaube ich. Ne?
Ja,
aber ich habe schon gesehen, dass das sehr, sehr animiert schon war. Ne? Also dass das irgendwie, ja, ich find das toll irgendwie. Ne? Also es wertet auch irgendwie diese Gegend irgendwie auf. Ne? Also es ist zwar dieses Centro Plaza ja schon sehr lange da oben, ne? Aber jetzt nochmal dieses so als neue Location, finde ich wirklich gut. Ne? Also, ja.
Die Stierkampf-Arena soll in Zukunft eben viele Konzerte machen, viele Events. gut, du hast jetzt das Paddelturnier eben erwähnt, aber da wird in Zukunft noch einiges kommen.
Auch im Winter, glaube ich, ne? Die hatten ja im letzten Winter diesen Dom, glaube ich, da aufgebaut, ne? Also wo man dann auch im Winter schön warm Events feiern kann, ne?
Genau, so, geschützt, ja. Genau. Warm haben wir es ja fast immer hier in Marbella.
Das heißt also, es ist dann geplant, dass ihr da ganzjährig geöffnet seid, ne? Oder?
Richtig, ja. Wir haben eine schöne Pergola dort vor den Laden gebaut, weil der Laden ist wirklich winzig. Ja. Da reden wir über 48 Quadratmeter.
Okay.
Und per Gesetz mussten wir natürlich eine behindertengerechte Toilette dort einbauen. Und dann blieben noch 42 Quadratmeter übrig und das ging exklusiv für die Küche drauf. Das heißt, wir haben nur in der geschützten Pergola haben wir dann Tische und Stühle stehen.
Wie groß ist das Einzugsgebiet für den Lieferservice? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich möchte mir jetzt gerne Pizza bei der Bruno Express ins Haus kommen lassen und ich wohne in La Quinta, seid ihr da auch, fahrt ihr da auch bis nach hinten hin?
Das gehört zu Nueva Andalucía dazu. Okay. Also unser Einzugsgebiet ist gesamt Nueva Andalucía und Porto Banus.
Okay, alles klar. Also da kann man richtig, wird man richtig gut versorgt von euch, ne?
Ja, es ist ein großes Gebiet. Also ich weiß nicht genau, wie viele Leute dort wohnen, aber ich nehme mal an, also im Winter werden es 25.000, 30.000 sein. Und ich glaube locker im Sommer mit den Touristen das Doppelte.
Okay. Um auf Nummer sicher zu gehen, ne, und nichts im Zufall zu überlassen, habt ihr altgediente Mitarbeiter da in die Verantwortung genommen, ne, die sich auch schon sehr gut auskennen bei euch in der Gruppe, ne?
Ja, also die Leiterin von der Bruno Express Arena ist die Fatima Ferreira. Die ist seit über 20 Jahren bei uns. Einfach eine sehr aufgeweckte, fleißige Persönlichkeit. Wurde damals von meiner Mutter noch direkt persönlich angelernt und ausgebildet in der Bruno Sulmare. Und die beherrscht das Geschäft aus dem FF. Also die kann alles außer Küche kann sie machen.
Okay.
Und
Der Küchenchef von der Bruno Express?
Jorge. Jorge ist auch über 10 Jahre bei uns in der Bruno Capopino gewesen. War dann eine Zeit lang in der Bruno Sulmare. Und die letzten Jahre in der Bruno a Casa. Und also auch ein sehr fähiger Mann, sehr fleißig auch. Und da bin ich ganz froh, dass ich die beiden Stützen dort habe, weil absolut verlässliche Leute.
Ja, also so mit völlig neuem Personal anzufangen, ist eigentlich fast unmöglich. Ne? Da müssen schon Leute sein, die schon lange bei euch sind und auch wissen, wie die Sachen gemacht werden müssen, oder?
Nicht unbedingt, Dietmar, weil das Konzept ist ja als Franchise-Konzept aufgebaut und dann muss das auch einfach kopierbar sein.
Also.
Was wir machen dort, auch aus Platznot natürlich, wir liefern also die gesamten Speisen dort an, sprich also zum Beispiel die Pizzabällchen werden angeliefert, unsere frische Pasta wird angeliefert durch unseren speziell zugelassenen Kühlautos oder Kühllastwagen. Dann die Soßen werden fertig vorbereitet, angeliefert, weil der Platz wäre einfach zu klein, um eine Bolognese zu kochen, die 4-5 Stunden kochen muss, um eine Tomatensoße zu kochen, die mehrere Stunden kochen muss, um eine Salsa Americana, also so einen Fischbisk zuzubereiten. Da wäre gar nicht der Platz dafür da. Und wenn wir dann zusätzliche Läden bauen und da Franchise-Nehmer finden in Zukunft, wo wir denken, das wird sehr gut laufen, weil wir haben jetzt schon bereits sehr hohe Nachfrage, dann bekommen die natürlich auch im gleichen Maße diese Speisen, diese Lebensmittel in einer sehr hohen Qualität von uns täglich angeliefert.
Aber um so ein Lokal also erfolgreich zu führen, ne, und auch eine Gruppe wie der Bruno über 28 Jahre am Laufen zu halten, braucht es auf jeden Fall schon gutes und qualifiziertes Personal. Ne? Ich frage nämlich deswegen, weil heute ist in der Wochenzeitung Süddeutsche Ausgabe ein Artikel erschienen, in dem auch über den Fachkräftemangel geklagt wird. Ne? Habt ihr dieses Problem auch ein bisschen? Oder?
Klar, das ist der demografische Wandel. Die Babyboomer-Jahre sind vorbei. Es gibt immer weniger junge Leute, die auch in diesen Beruf einsteigen wollen. Aber es fällt nicht nur in der Gastronomie, Leute. Es ist natürlich sehr eklatant in einer Zone wie Marbella, die hauptsächlich vom Tourismus lebt. Ja. Aber es fehlen überall Leute. Es fehlen im Bau Leute, es fehlen in wissenschaftlichen Berufen Leute. Es fehlen also meines Wissens nach, überall Leute, wenn du mal in den Nachrichten in Deutschland schaust, es ist ja immer wieder Thema. Mhm, ja. Wir haben den Vorteil, dass viele unserer Angestellte seit weit über 10 oder 15 Jahre bei uns sind und aufgrund dieser Antiquidad, sagt man im Spanisch, also der uns Betriebszugehörigkeit, bleiben die uns natürlich auch erhalten. Ja, da kannst du die nicht so einfach abwerben.
Ja, klar. Viele sind ja jetzt auch während der Corona-Zeit in andere Branchen gewechselt, ne? Auf den Bau oder sonst wo, wo es eben dann geboomt hat. Ne? Gibt es da überhaupt die Chance, dann vielleicht diese Leute irgendwann wieder zurückzuholen? Oder muss man die irgendwie schon verloren registrieren?
Nun gut, also wir hatten das Problem nicht. Bei uns sind also wenige Leute abgewandert, bis gar keine Leute. Aber ich habe davon gehört und ich weiß auch in Deutschland zum Beispiel sind aus der Gastronomie sehr, sehr viele Leute abgewandert in den Bau und die sind auch zu 95% dort geblieben. Ja. Klar, hat natürlich auch seine Vorteile. Du arbeitest nicht in den Abendstunden, du arbeitest an keinen Feiertagen, du arbeitest an keinem Wochenende. Das muss man einfach mal sehen. Also der Beruf, dann braucht man schon eine gewisse Berufung auch dafür, um das zu stemmen.
Aber so wie ich das mitbekommen habe, ihr habt ja auch immer auch intern Ausbildung den Leuten zukommen lassen, ne? Und dass Leute sich auch weiterbilden können und so weiter. Ne? Das ist ja auch schon ein sicheres Brett, sage ich mal. Ne? Also wenn man dann in so einer Gruppe ist und da auch die Möglichkeit hat, was zu werden.
Ja, also bei uns haben sehr viele Leute gelernt, teilweise eben, sei es im Service bei meiner Mutter direkt oder auch in der Küche bei Bruno. Und also viele Leute, die jahrelang bei uns gearbeitet haben, die sind heute in London unterwegs oder in Dubai oder in anderen Großstädten der Welt und sind sehr erfolgreich. Also der jetzige Küchenchef vom Mabea Club ist ein ehemaliger, langjähriger Angestellter von uns.
Siehst du mal.
Also ja, da sind schon einige Betriebe daraus erwachsen.
Und Gastronomie kann ja auch Spaß machen, ne? Also, oder?
Also wenn man es als Berufung eben sieht und wenn man es gerne macht und mit vielen Leuten gern zu tun hat, hat
also schon allein, seine Vorteile. Wenn ich mich an deine Mutter erinnere, wie mit welcher Leidenschaft sie immer auch die Gäste begrüßt hat, ne, an die Tische gegangen ist und gefragt hat, ob alles recht ist und so weiter. Ne? Also ich glaube, sie hat für diesen Beruf wirklich gelebt, oder?
Ja, sie hat ihren Traum gelebt. Mhm. Also kam ja aus sehr bescheidenen Verhältnissen und sind ja hier in Mabea sehr erfolgreich geworden. Mhm. Wir haben ja fast 200 Angestellte mittlerweile. Und sie hat es gerne gemacht, weil für sie waren die Gäste Freunde und viele Stammgäste sind auch Freunde geworden. Mhm. Und wir sind teilweise jetzt auch bei den Gästen in der zweiten Generation. Mhm. Das heißt also, diejenigen, die damals mit ihren Eltern kamen, als sie so 10, 15 Jahre alt waren, die kommen heute mit ihren Kindern. Mhm, das ist schon ganz lustig mit anzusehen.
Auf jeden Fall. Giancarlo, du kommst ja auch wie ich aus dem Schwabenland. Ne?
Richtig.
Aus Oberschwaben eigentlich genauer gesagt. Ne? Und es gibt noch einen bekannten Italiener, der in Deutschland aufgewachsen ist, ne? Giovanni Zarella. Hast du von dem schon mal was gehört?
Ja klar, berühmter Sänger.
Ja genau, und habe ich jetzt extra für dich mitgebracht. Ne? Un Angelo heißt das Lied, das wir jetzt hören werden.
Dankeschön.
Und wir reden dann gleich weiter.
Seduto qui nel silenzio sento un angelo mi parlerà di quello che sa già della vita mia soffiando via i pensieri come nuvole in questa notte immobile di solitudine non c'è amore dentro me ma so che un angelo c'è e ovunque sollevera c'è.
Giovanni Zarella, ein Italiener aus Hechingen und hat eine ähnliche Biografie wie mein heutiger Studiogast, Giancarlo Paparusso. Er ist Miteigentümer der Dabruno-Gruppe und muss sich im Moment auch mit den aktuellen Gegebenheiten auseinandersetzen. Preissteigerungen, Inflation, Lieferengpässe. Ne? Giancarlo, in unserem kleinen Vorgespräch Anfang der Woche hast du mir ein paar Beispiele für die Preisentwicklung bei einigen Produkten genannt, ne? Vor allem Lachs und Hummer sind ja fast unerschwinglich geworden, oder?
Ja, der Lachs hat sich fast verdoppelt im Preis. Also da haben wir früher das Kilo vor zwei Jahren, drei Jahren für 6,50 Euro bis 8,50 Euro eingekauft. Mittlerweile 15, 16 Euro das Kilo. Hm. Und der Lachs, der kanadische Lachs, der war immer so zwischen 18 und 24 Euro das Kilo. Auch mal 25 Euro an Weihnachten. Ja, mittlerweile ist er über 40 Euro das Kilo. Mhm. Und ja, da muss man schon kräftig rechnen, damit man dann auf seine Kosten kommt.
Ja klar, man merkt es ja selbst als Verbraucher auch, ne? Die Verteuerung bei Basisprodukten, ne? Auch wie Mehl und Eiern zum Beispiel. Ne? Also ein Karton mit 10 Eiern hat vor einem Jahr 99 Cent gekostet. Jetzt vor kurzem habe ich in einem Supermarkt 2,15 Euro bezahlt. Ne? Also ja.
Wenn das Geld bei den Bauern und Produzenten nur mal ankommen würde, dann würde ich das auch gerne bezahlen. Ja,
ja, aber viele sagen ja, da wäre auch Putin dran schuld. Ne? Aber wie ist da deine Meinung dazu?
Naja, wir wollen ihm nicht für alles die Schuld geben. Ja, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen.
Ja, wie sieht denn das dann aus? Könnt ihr da ein bisschen dann gegensteuern? Ne? Und welche Auswirkungen hat es dann tatsächlich auf eure Kalkulation? Ne? Gäste reagieren ja mitunter ja ein bisschen sensibel, ne? Wenn ihr Lieblingsgericht dann plötzlich 1 oder 2 Euro mehr kostet, ne? Obwohl sie es sich eigentlich leisten können?
Naja, bisher ging das zum größten Teil auf unsere Marge, das heißt Reduktion unserer Margen. Mhm. Aber es ist ja nicht nur, dass die Lebensmittel, also sprich der Einkauf teurer geworden ist, auch das Personal ist teurer geworden. Mhm. Und wir werden uns da sicherlich gezwungen sehen, früher oder später natürlich auch mit unseren Preisen zu reagieren, weil klar, du kannst bis zu einer gewissen Maß, kannst du was auffangen, aber dann irgendwann geht es halt nicht mehr.
Mhm. Im Moment haben wir es ja gemerkt, die letzten Monate war es wirklich teilweise eklatant, ne, diese Steigerung. Glaubst du, dass da ein Ende irgendwann in Sicht ist oder dass wir uns wirklich noch auf größere Preissteigerungen einstellen müssen?
Na, ich hoffe, dass sich das bald normalisieren wird. Die Preissteigerungen haben natürlich auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Mhm. Da kommt sehr viel Weizen her. Weizen ist ja unser Hauptprodukt, ja, in der Pizza, in den Spaghettis.
Ja. Teig, ja. Mhm.
Dann gab es natürlich Lieferengpässe, dadurch, dass viele Schiffe in Shanghai blockiert waren und so weiter und so fort. Mhm. Also da hat sich so das eine zum anderen getan und dann hat sich das einfach potenziert. Ich nehme mal an, die Situation wird sich sicherlich in 1-2 Jahren wieder etwas entspannen.
Ui, da müssen wir aber einen langen Atem dann haben, ne? Oder 1-2 Jahre. Also ja. Viele sehen sich, glaube ich, ein Ende jetzt schon vorbei, ne? Oder?
Ja, das gehört eben zum Unternehmer dazu, eben gut rechnen zu können und auch solche Phasen mit einzukalkulieren und dann eben Reserven zu haben, um über diese Zeit zu kommen.
Mhm. Andererseits, wenn man sich so umguckt, ne, in Marbella oder auch hier in den Nachbargemeinden, ne, hat man das Gefühl, dass die Leute sich gerade jetzt im Moment ein bisschen was gönnen möchten, ne, nicht weiter verzichten möchten, ne, also ja in der Pandemie teilweise auch ein bisschen schwierig war, sich zu amüsieren und auch wegzufahren und so weiter. Ja, wie ist so dein Eindruck bei den Leuten, bei den Gästen?
Ja, ich denke, das ist eine normale Reaktion, wenn man sozusagen eingesperrt war oder nirgends hinfahren konnte. Ja. Das ist einfach, ja, denke ich, ein Bedürfnis, ja, auch mal wieder in Urlaub zu fahren, die Seele baumeln zu lassen und natürlich gut essen und gut trinken.
Ja, nach dem Motto, lieber jetzt, bevor es noch nicht schlimmer wird, ne? Oder ja.
Naja, das wollen wir ja nicht hoffen, ja.
Genau, wir bleiben zuversichtlich.
Genau,
und immer optimistisch
positiv bleiben. Nee, also wir merken, Mabea ist voll. Mabea ist wieder in, was es immer war, aber zurzeit eben besonders. Hat sicherlich auch mit der guten Gestion von der Stadt zu tun, die ja in sehr vielen Messen präsent sind. Und Mabea ist natürlich schon ein besonderes Fleckchen Erde, das muss man einfach so sagen. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Deswegen sind wir alle hier eigentlich, ne? Also ja.
Unter anderem, ja.
Genau. Und bei Da Bruno weiß man ja auch, was man für sein Geld bekommt, ne? Also da gibt es keine Experimente oder sowas, sondern wer einmal dort war, der weiß, was ihn erwartet, ne? Ist das auch ein bisschen euer Erfolgsrezept, dass die Leute einfach wissen, okay, da bekomme ich was für mein Geld?
Ich denke, das zeichnet uns aus, eine gleichbleibend hohe Qualität, sei es im Service, sei es eben in den Produkten, in den Speisen. Mhm. Und nicht umsonst kommen zu uns Leute seit über 25 Jahren. Ja. Mhm.
Eigentlich hat es ja auch kein anderer Italiener geschafft, sich gegen euch in Marbella durchzusetzen. Ne? Es gab immer mal wieder italienische Ristorantes, ne? Aber oft kopiert, nie erreicht, ne? Oder?
Naja, es gibt sehr viele andere italienische Restaurants. Wir sind halt dadurch, dass wir jetzt 4 Restaurants haben hier in Mabea und jetzt dieses kleine Da Bruno Express, sehr präsent und das seit sehr vielen Jahren. Und bei uns laufen so im Jahr eine knappe 1/2 Million Kunden durch und das Jahrzehnten. Mhm. Und das hinterlässt natürlich seine Spuren. Ja? Und
auf jeden Fall.
Die beste Werbung, die wir haben, ist natürlich die Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja? Mhm. Gäste bringen ihre Freunde mit, feiern ihre Feste bei uns und die Kinder kommen dann mit ihren Freunden. Also ja, Da Bruno ist schon eine Marke geworden.
Auf jeden Fall. Heutzutage ist es ja üblich, dass man sich auch irgendwie dann vorher informiert über TripAdvisor oder sonst irgendwelche Bewertungsportale. Wie geht ihr damit um?
Naja, mit dem lachenden und weinenden Auge. Also
ehrlich gesagt, negative Kommentare habe ich bei euch eigentlich noch nie irgendwie gesehen. Oder ich habe sie überlesen. Ne? Aber,
naja, die gibt es natürlich auch. Mhm. Ja, aber TripAdvisor, da weiß man, dass ungefähr 30% der Kommentare, sei es positiv wie auch negative, eben erfunden sind, ja, um einfach da dieses Volumen auch in dieses Portal zu bringen. Mhm. Und in der Regel haben wir natürlich immer sehr gute Bewertungen. Mhm. Da musst du halt präsent sein. Das ist einfach ein Ding der Zeit, auch genauso wie in Instagram und Facebook. Mhm. Früher hast du eine gute Pizza gemacht, hast einen sauberen Laden gehabt, eine freundliche Bedienung. Dann hat sich das rumgesprochen und hat funktioniert. Ja? Mhm. Wie in den Anfängen, als Bruno und meine Mutter ihren ersten Laden in Riccardo Soriano aufgemacht haben.
Gleich hier um die Ecke vom Studio.
Mhm. Genau, richtig. 1994 nach 8 Wochen war der Laden voll. Hat sich rumgesprochen, da ist einer im Service, der gut Deutsch spricht und haben lecker Essen zum guten Preis. Und der war ja auch relativ klein, der Laden. Also,
im Vergleich zu den jetzigen Läden, Sulmare und Capopino zum Beispiel, ne? Also ja, verhältnismäßig klein. Ne? Ja.
Ja. Also ich glaube, am Anfang haben mit Terrasse drin und draußen, glaube ich, 80 Leute Platz gehabt.
Mhm, okay.
Und das war auch ganz lustig. Wir hatten einige Zweiertische und natürlich auch Vierertische. Mhm. Und meine Mutter hat dann immer die Leute avisiert, wenn also ein Ehepaar kam und es war nur noch ein Vierertisch frei. Mhm. Sie gibt ihnen gern den Tisch unter der Kondition, falls es voll wird, dass sie dann noch ein anderes Pärchen dazusetzen darf.
Ah, okay.
Mhm. Da sind dann einige Leute gar nicht damit zurechtgekommen, aber einige Leute fanden das dann richtig gut.
In Deutschland ist es eigentlich ja auch gang und gäbe, ne, dass man sich auch mal einen Tisch teilt oder sowas. Ne? Hier in Spanien ist es so ein bisschen, hat sowas was Komisches irgendwie, ne, oder? Aber ich kenne das noch aus Deutschland früher, bin jetzt auch schon ein Vierteljahrhundert weg, ne, aber da war das normal, dass man auch sich einen Tisch dann teilt mit anderen Leuten. Ne?
Und, im süddeutschen Raum schon eher, im norddeutschen Raum glaube ich weniger. Mhm. Also ich kenne es aus Bayern, aus München und so weiter. Mhm. Wenn man da in einem Wirtshaus geht oder in einen Biergarten, da ist es ganz üblich, dass sich da andere Leute dazusetzen. Ja.
Innovation war für euch immer wichtig. Ne? Letztes Jahr habt ihr ja die Bar im Da Bruno Sulmare eröffnet, die auch deiner Mutter gewidmet war. Ne? Dös Marbella war ja auch ein neues Konzept, ne? Dem hat dann die Pandemie ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ne? Und ihr habt auch immer auf Events und Unterhaltung gesetzt, ne? Habt ihr auch immer Auftritte von Sängern zum Beispiel, im Sulmare vor allem, ne? Das heißt, in der Gastronomie darf man sich nie auf die faule Haut legen und sich auch nicht auf den Lorbeeren ausruhen, oder?
Speziell hier nicht in Marbella, weil die Konkurrenz natürlich hier brutal ist. Mhm. Also wir haben hier pro Einwohner mehr Restaurants als in New York. Ja. Mhm. In New York kommen auf 350 Einwohner ein Restaurant, in Marbella kommen auf die gezählten Einwohner, wir wissen ja alle, wir haben mehr Einwohner als die, wo angemeldet sind, auf 125 Einwohner ein Restaurant.
Okay.
Und wir haben bei weitem natürlich auch nicht den Tourismus, den New York hat. Also hier hat es schon eine sehr, sehr hohe Restaurantdichte. Mhm. Aber okay, meine Eltern haben von Anfang an in der Bruno Sulmare auf Unterhaltung gesetzt. Am Anfang eben klassische Unterhaltung mit Valeriano, dem Tenor. Mhm. Der kam dann immer von Madrid angereist mit dem Bus. Und das hat sehr gut funktioniert. Hat auch seine Fans, und die dann regelmäßig zu den Konzerten kommen. Und jetzt haben wir halt so Tributes wie Jersey Boys und so weiter.
Ja, wie gesagt, haben wir ja vorher schon gesagt, deine Mutter Giuseppina Derico Filippone war eine sehr fleißige Frau, ne? Die ja sehr jung nach Deutschland gekommen ist, ne? Mit 14, glaube ich, ne? Hast du mir erzählt, oder?
Ja, 12, 14 Jahren. Also mein Großvater kam bereits 1956 nach Friedrichshafen, wo ich dann auch geboren bin, und hat dann relativ bald die Familie nachgeholt. Und meine Mutter kam, glaube nach Deutschland, da war sie, glaube noch keine 14.
Okay.
Und hat dann...
Wo kommt deine Mutter ursprünglich her? Aus welcher Gegend in Italien?
Aus der Nähe von Neapel. Nähe von Neapel, im Umland.
Und man kann es ja sagen, aus bescheidenen Verhältnissen, ne? Und hat sich dann wirklich hochgearbeitet, ne? Also ihr ist nichts in den Schoß gelegt worden, oder?
Überhaupt nichts. Also auch mein leiblicher Vater und meine Mutter hatten bereits Restaurants in Deutschland und waren immer sehr fleißig. Mhm. Ich kann mich erinnern, als meine Eltern das erste Restaurant aufgemacht haben, da haben die 10 Jahre keinen Urlaub gemacht. Da haben die 10 Jahre durchgearbeitet.
Das war in Bad Zeckingen, ne? Oder? Oder wo wir hier? Oder
nee, es war in Titisee-Neustadt. Also
okay.
Das erste Restaurant hatten meine Eltern in Stockach, auch in der Nähe vom Bodensee. Also alles hat sich so im süddeutschen Raum abgespielt. Mhm. Und dann in Titisee-Neustadt eben lange Zeit die Pizzeria Rusticana, die es heute noch gibt. Mhm. Und das waren halt die damaligen Zeiten, 70er Jahre, und gute Zeit gewesen.
Ich habe Bruno und deine Mutter ja mal getroffen am Flughafen. Wir kamen von Sizilien. Deine Mutter und Bruno kamen irgendwie vom Familienbesuch in den Abruzzen und so weiter. Ne? Dann haben wir gefragt, Urlaub, schön und so weiter. Sie freuen sich wieder auf die Arbeit. Ne? Das war die Antwort. Ne? Also die konnten es gar nicht mehr erwarten, wieder zurück nach Marbella zu gehen und zu gucken, wie es in den Restaurants läuft. Ne? Also,
aber ich muss auch sagen, das geht mir auch so, wenn ich in Urlaub bin und ich komme wieder zurück nach Marbella, dann freue ich mich immer wieder, zu Hause anzukommen und zu Hause zu sein. Und die Restaurants, viele Angestellte von uns, das sind ja bereits fast Familienmitglieder. Mhm. Wir haben Angestellte, die sind seit über 25 Jahren bei uns. Ich glaube, Valeria ist seit 27 Jahren bei uns, Eduardo ist seit 26, 27, 28 Jahre bei uns. Also wir haben schon sehr viele langjährige Angestellte, und klar, es ist immer natürlich interessant zu sehen, wie es vor Ort eben funktioniert.
Mhm. Als deine Mutter dann im letzten Jahr, Ende Juli, Anfang August, dann nach kurzer, schwerer Krankheit dann gestorben ist, ne, war die Anteilnahme hier sehr groß in Marbella. Ne? Sie hat ja mit ihrer freundlichen Art wirklich die Herzen erobert. Ne? Merkt man, dass sie nicht nur als Mutter, sondern auch in der Familie fehlt, sondern auch als gute Seele des Unternehmens?
Ja, so eine Persönlichkeit wie meine Mutter hinterlässt natürlich Spuren und hinterlässt ein tiefes Loch. Ja. Das ist natürlich nicht einfach aufzufangen. Mhm. Aber gut. Das sind halt Schicksalsschläge, die in jeder Familie vorkommen, und wir versuchen unser Bestes. Meine Stiefschwester und ich sind jetzt zusammen Geschäftsführer, Administradores Mancomunado, weiß ich nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ja. Und Naja, wir versuchen natürlich unser Bestes, dass es halt alles hier weitergeht.
Den Laden zusammenhalten sozusagen. Ne? Was würdest du sagen, was hast du von deiner Mutter und wie hat sie dich geprägt?
Naja, meine Mutter war eine sehr taffe Frau. Also jeder, der sie kannte, der weiß, sie hatte immer nach dem Motto gelebt, play hard, but stay fair. Ne? Mhm, ja. Und sie hat das geliebt, was sie getan hat. Sie hat es gelebt, was sie getan hat. Und war für viele Leute natürlich auch ein Vorbild, auch für uns. Und ja, natürlich ist so eine Persönlichkeit prägend. Auf der anderen Seite ist es so, ich bin ja als Kind nie zu Hause gewesen. Also ich bin die ersten Jahre bei meinen Großeltern aufgewachsen, dann bei einer deutschen Pflegefamilie, als ich 5 wurde, um eben Deutsch zu lernen. Meine Großeltern haben nur Italienisch gesprochen, um dann in die deutsche Schule zu gehen. Und ja, und dann war ich 5 Jahre in Sigmaringen auf dem erzbischöflichen Studienheim St. Fidelis, dort auf dem Gymnasium.
Okay.
Und dann starb mein Vater, dann bin ich abgegangen und...
Und bist dann, glaube ich, mit 16 schon von zu Hause ausgezogen, ne? Eine eigene Wohnung, oder?
Richtig, ja.
Ja. Und was du dann sonst noch gemacht hast, wie du dann angefangen hast, ins Berufsleben einzusteigen, das, darüber sprechen wir gleich.
Okay.
Wir sind nicht einfach fucked up, das ist unser Charakter.
Esther Graf, Set Sexy im deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Im Studio ist weiterhin Giancarlo Paparuso von der Da Bruno Gruppe. Wir haben gerade ein bisschen gesprochen, wie du aufgewachsen bist. Ne? Sind dann stehen geblieben, als du 16 warst, von zu Hause ausgezogen bist. Aber du bist dann nicht etwa in die Gastronomie eingestiegen, sondern hast eine Lehre als Bankkaufmann gemacht.
Richtig, damals habe ich dann an der Schweizer Grenze gewohnt, in Bad Säckingen, und bin dann jeden Tag über die Grenze gefahren in die Schweiz und habe in Rheinfelden, Schweiz, dann ungefähr mit 18, 19 eine Ausbildung angefangen zum Bankkaufmann. Also in der Schweiz heißt es eidgenössisch diplomierter Bankkaufmann. Ja, habe die dann abgeschlossen in der Schweiz.
Okay, war das auch bewusst so, um sich ein bisschen abzugrenzen irgendwie von der Familie und der Gastronomie irgendwie oder um dein eigenes Ding zu machen oder?
Naja, es war auch
der Oder waren es auch die guten Verdienstaussichten?
Nein, also mich hat das Bankwesen immer interessiert.
Okay.
Ich habe auch schon sehr jung mit einer Ausnahmegenehmigung meines Vaters damals noch angefangen, an der Börse zu spekulieren. War schon immer sehr zahlenaffin. Also mich hat einfach alles, was mit Rechnen, mit Dreisatz, mit Mathematik, hat mich immer interessiert und habe mit 13 Jahren angefangen, mich für die Börse zu interessieren, weil im Internat waren wir verpflichtet, Zeitung zu lesen. Und damit das kontrolliert werden konnte, mussten wir immer einen kleinen Bericht schreiben. Wir durften lesen, was wir wollten, aber es musste eben Zeitung gelesen werden. Zwecks Allgemeinbildung und so weiter und so fort. Ja. Und ja, ich habe immer den Börsenbericht gelesen und habe mich dann immer gewundert, wie kann es denn sein, eine Aktie heute 15 Mark, damals, D-Mark waren es damals, und dann einen Tag danach 16 oder 17 Mark. Ja.
Und wie waren deine persönlichen Einsätze, deine ersten Einsätze, waren die erfolgreich oder hast du auch erstmal federn lassen müssen?
Glücklicherweise sehr erfolgreich. Mhm. Meine erste Aktie, die ich gekauft habe, war AEG, als die am Pleite gehen waren. Und wie gesagt, ich war da ungefähr 13 und habe dann aufgrund des Paragraphen 110 BGB, Taschengeldparagraph, meine Eltern dann unterzeichnet, dass ich jeden Monat 2000 Euro Taschengeld bekomme oder D-Mark und durfte dann über mein Sparbuch verfügen, was ich von meiner Erstkommunion hatte. Und habe dann bei 19 D-Mark 80 AEG-Aktien gekauft, die eben, wie gesagt, damals am Pleite gehen waren, aber vom Staat mit 5 Milliarden D-Mark subventioniert wurden. Und dann habe ich versucht, meine Eltern zu überreden, dass sie eben diese Aktie kaufen sollen, und sagt so mein Vater im Scherz, verschleuder lieber mal dein eigenes Geld, verspekulier lieber mal dein eigenes Geld und nicht unser Geld. Ja. Und ja, dann habe ich dann so lange gebohrt, bis es halt ging. Und der Bankdirektor sagte dann, also wenn meine Eltern dieses Schrieb unterschreiben, dass ich dann über so und so viel Taschengeld verfüge, dann dürfte ich auch damit Aktien kaufen. Und habe dann die Aktien knapp unter 65 D-Mark kurze Zeit später verkauft.
Wow.
Und dann hatte ich natürlich Blut geleckt.
Klar. Ja, und irgendwann kam dann sogar der Ruf aus Frankfurt am Main, ne? Und bist dann dorthin gewechselt, ne? Erzähl mal.
Ja, also nach meiner Banklehre bin ich dann ein knappes Jahr nach Griechenland, nach Korfu und habe meine Wanderjahre gemacht, was in der Schweiz zu guten Ton gehört, dass man nach der Lehre einfach ein Jahr außer Haus ist und sich halt etwas mehr unabhängig macht. Ja.
Okay.
Und habe das dann damals in Griechenland gemacht. Die waren aber noch nicht in der EU zu dieser Zeit. Das heißt also, ich konnte da auch nicht länger bleiben, als mein Arbeitsvertrag dann eben auch gültig war. Und bin dann nach Griechenland, nach Frankfurt zur American Express Bank. Ja, das war auch eine schöne Zeit, eine gute Zeit, auch gutes Geld verdient. Und ja, wenn man natürlich aus dem Schwarzwald kommt, so wie ich.
Vermisst man so ein bisschen das Ländliche, ne? Und das Beschauliche, oder?
Ja, da war die Umstellung relativ schwierig. Ja, also das muss ich sagen, das war nicht einfach. Ja.
Gut, irgendwann zwischenzeitlich sind dann deine Eltern nach Marbella gezogen, 1993 war das, ne? Oder?
Ja, muss genau. So diese Zeit gewesen sein.
Also. Du warst dann weiterhin noch in Deutschland und so weiter, ne? Hast dann wahrscheinlich regelmäßig deine Eltern besucht hier, ne? Oder mal Urlaub gemacht.
Ich glaube, zu der Zeit habe ich noch auf der Bank gearbeitet. Meine Eltern haben damals bei einem Makler gekauft, der sehr bekannt war, der hieß Rudolf Ratzel. Und der hat hier relativ viel gebaut in den 50er Jahren, 60er Jahren. Also zum Beispiel Las Chapas. Da gibt es so einige Urbanisationen da draußen, wo dann nur deutsche Straßennamen sind. Also Calle Frankfurt, Calle Berlin.
Ach stimmt, Elviria und so, ne? Das ist ja, da, oder? Costa Bella, ne?
Costa Bella, genau. Ist mir jetzt nicht eingefallen. Costa Bella, richtig.
Okay.
Und der Rudolf Ratzel hat damals mit dem damaligen Konsul Hoffmann auch die deutsche Schule finanziert.
Ah, okay.
Da hat ein Gebäude gebaut und jeder, der dort eine Wohnung gekauft hat, durfte dann eine Spende leisten an die deutsche Schule.
Ja, und irgendwann kam dann der Ruf von ihm, ne, und hat gesagt, kannst du für mich arbeiten oder kannst du mit mir was machen?
Ja, also ich habe ihn dann kennengelernt im Zuge dessen, dass meine Mutter hier das Haus gekauft hat und wir haben uns das dann hier ein paar Mal angeschaut. Und er fragte mich von Anfang an, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zu arbeiten und war eigentlich ganz glücklich auf der Bank, habe es dann auch relativ schnell zum stellvertretenden Abteilungsleiter geschafft mit knappen 25, dachte eigentlich, dass es okay ist und er meinte, nee, mein junger Mann, du musst für dich selber arbeiten und nicht für andere Leute arbeiten. Ja. Und hat mir dann auch de facto eine zusätzliche Ausbildung verschafft bei der Aufina. Das ist der damalige Makler gewesen der Commerzbank. Ich habe dann noch mal ein halbes Jahr eine Ausbildung zum Immobilienmakler in Deutschland gemacht.
Okay. Ja, aber irgendwann hast du gesagt, ich möchte hier in Marbella arbeiten, ne? Weil auch die Kommissionen, glaube ich, hier vielversprechend waren. Ne? Und bist dann 1997 dann auch hierher gekommen, oder?
Naja, wesentlicher Faktor war natürlich auch, dass ich meine jetzige Frau Alexandra kennengelernt habe.
Genau, erzähl mal, wie das denn passiert ist.
Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Also Alexandra, ihre Eltern, meine jetzigen Schwiegereltern, sind gute Kunden im Da Bruno gewesen. Mhm. Und wie gesagt, unsere Stammkunden werden unsere Freunde. Und irgendwann kamen die dann ohne Alexandra. Mhm. Und meine Mutter sprach dann mal die Mutter von der Alexandra an, was denn mit dem Kind sei und so weiter. Und Alexandra war dann in Deutschland und hat eine Bankkaufmannslehre gemacht, wie ich. Mhm. Und die Eltern hatten natürlich die Befürchtung, dass sie in Deutschland bleiben würde und waren auch ganz traurig, weil es ist das einzige Kind und so weiter. Mhm. Und meine Mutter fand es dann auch ganz schade, weil sie hatte immer die Hoffnung, mich mal ihr vorzustellen. Sie
sagte, also deine Tochter... Wollte dich also verkuppeln sozusagen, ne?
Ja, oder? So ein klassisches Matchmaking, okay. Ja. Sie hatte immer so die Hoffnung, dass sie uns halt einfach mal zusammenbringen könnte. Mhm. Und an Weihnachten 96 hat dann meine Mutter mich hier eingeladen nach Marbella und Alexandras Eltern natürlich ihre Tochter. Und da haben wir uns kennengelernt beim gemeinsamen Abendessen mit den Eltern, mit ihren Eltern im damaligen Pasta da Bruno. Ja, und ich war von Anfang an fasziniert und begeistert.
Ja, und seid weiterhin glücklich, ne? Und habt auch zusammen einen Sohn, der 9 Jahre alt ist und genau am gleichen Tag Geburtstag hat und gleich alt ist wie meiner.
Am 6.
Am 6. Juni, genau.
Ach, lustig.
Genau, ja. Genau. Ja, das heißt, er hat auch dann eine italienische, deutsche und spanische Identität, kann man sagen, ne? Oder? So ein bisschen von oder?
Naja.
Oder also, ist er mehr deutsch geprägt, ne? Oder?
Ja, wir sprechen natürlich zu Hause Deutsch. Auch ich habe früher mit meiner Mutter oder in Deutschland eigentlich nur Deutsch gesprochen. Und ich fühle mich auch eher Deutschland zugehörig als Italien, weil ich habe auch nie in Italien gelebt.
Ja, ja.
Und klar, der Junge geht auf die deutsche Schule.
Mhm. Und, wo deine Frau auch war, ne?
Genau, Schülerin. Richtig. Genau. Alexandra ist ja schon mit 11 Jahren hier nach Marbella gekommen. Ihre Eltern kamen relativ früh hierher und hat dort das Abitur eben gebaut und ging dann eben kurzfristig nach Deutschland, um eben die Bankkaufmannslehre zu machen.
Jetzt musst du aber trotzdem noch mal ganz schnell erzählen. Wir sind schon fast am Ende der Sendung angekommen. Gut, wir haben noch 6 Minuten. Ne? Aber wie du dann, wie dann die Entscheidung kam, dann doch ins Familienunternehmen einzusteigen? Ne?
Ja, also das war so um 2004 habe ich angefangen, für das Familienunternehmen zu arbeiten. Erst im Marketingbereich. Ich hatte damals meine Firma Engel & Völkers 2003 verkauft. Also ich habe Engel & Völkers hier aufs Festland gebracht, nach Spanien. Und habe auch 50% der Master-Franchise bekommen von Engel & Völkers. Mhm. Dafür, dass ich mein relativ großes Gebiet eben Engel & Völkers geöffnet habe für andere Franchisees. Mhm. Und habe aber dann kurz vor der Krise 2004 meine Anteile und meine Master-Franchise-Anteile verkauft und hatte geplant, nach Panama zu gehen. Und das wollten also meine Mutter nicht und meine Stiefschwester damals war auch schon da, die Marcella, die wollte zurück in die Schweiz und dann haben sich Bruno und meine Mutter entschieden, Marcella das Lokal in San Pedro zu übergeben und mir eben das Lokal an der Goldenen Meile. 2008 war das dann.
Okay, dann seitdem bist du mit im Unternehmen. Ne? Giancarlo, wir müssen noch kurz die Veranstaltungstipps unterbringen. Ne? Uns läuft die Zeit davon, ne? Also du musst einfach noch mal wiederkommen. Ne?
Gerne.
Ich hatte am Dienstag meine diesjährige Starlight-Premiere mit Chucho Valdez und Amigos und gestern ging es zu Diana Ross, beides großartige Konzerte. Und vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Elke und Hermann Henger für den netten Afterdrink gestern Nacht auf der VIP-Empore. Starlight macht einfach Spaß, ne? Und geht auch in den nächsten Tagen weiter im Steinbruch oben in Nagueles. Und zwar am Freitag, 8. Juli mit Il Divo, am Samstag, 9. Juli mit Pablo Alborán, am Montag, 11. Juli mit Opernstar Plácido Domingo zusammen mit Ainhoa Arteta und Marta Sanchez. Am Dienstag, 12. Juli mit The Tangana, mit Alan Parsons Project am Mittwoch, 13. Juli und Mike Towers am Nächsten Donnerstag, 14. Juli, los geht's jeweils um 22 Uhr. Und Infos zu weiteren Konzerten und Tickets wie immer unter www.starlightmarbella.com. Musikalisch etwas geboten wird auch am Freitag, 8. Juli, ab 22 Uhr im Auditorio José Pernilla im Parque de la Constitución. Gegenüber vom Da Bruno Sulmare. Erwartet wird die Indie-Band Los Planetas Esencial mit Jota, Florent und David Montañez. Karten zum Preis von 32 Euro gibt es unter www.mientrada.net, telefonisch unter 902 646 289 oder am Kassenschalter. Und wer Da Bruno Express in der Marbella Arena kennenlernen möchte, sollte sich schon mal den 20. Juli vormerken. Da wird es klassisch mit dem Beethoven-Konzert des Chors Maggio Musicale Fiorentino unter der Leitung von Zubin Mehta. Und am 30. Juli darf man sich dort auf Sister Sledge freuen. Infos und Karten unter www.marbellaarena.com. Ja, und einen exklusiven Veranstaltungstipp gibt es jetzt noch von Giancarlo Paparuso, der auch Mitglied im Rotary Club Marbella ist. Euer Club feiert die 35. Sommergala am 17. Juli um 20.30 Uhr in der Finca La Concepción.
Richtig,
genau. Glaube ich, nach Pandemiepause, die erste wieder, ne, oder?
Ja, wir haben 2 Jahre Pause gemacht. Ja. Ich glaube, das gebietet die Verantwortung. Und ist es jetzt wieder die erste Sommergala. Und ja, klar, es sind schon 150 geladene Gäste, haben sich schon angemeldet. Aber es ist auf jeden Fall noch Platz, wer möchte.
Also dürfen auch Gäste kommen, nicht nur Rotary-Mitglieder, ne, oder?
Diese Veranstaltung ist generell immer allen Leuten gewidmet. Okay. Es ist Etikette angesagt, also sprich die Herren in Smoking und die Damen im langen Kleid. Aber ja, da kommt immer so ein bisschen die Gesellschaft eben von Marbella.
Also wer googelt Rotary Club Marbella, findet da alle Informationen. Auch auf eurer Facebook-Seite steht dran, wann es losgeht und so weiter. Wie gesagt, 17. Juli, 20.30 Uhr, Preis 150 Euro. Ne? Und Finca Concepción, immer eine ganz tolle Location.
Genau, und mit diesem Geld finanzieren wir dann unsere sozialen Dinge, die wir eben im Laufe des Jahres eben hier in Marbella stemmen.
Wunderbar, das war doch ein schönes Schlusswort. Giancarlo Paparuso, vielen, vielen Dank für deinen Besuch und komm einfach mal wieder, ne? Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit und können noch über ein paar andere Sachen sprechen.
Sehr gerne, Dietmar.
Vielen Dank. Giancarlo Paparuso von der Da Bruno Gruppe. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Nachdem heute eine dichte Wolkendecke am Vormittag den Himmel getrübt hat, dürfen wir uns morgen wieder auf blauen Himmel und Sonnenschein freuen. Die Höchsttemperaturen steigen von 31 Grad am Freitag auf bis zu 32 Grad am Sonntag. Und so bleibt es auch in der kommenden Woche. Ideales Sommerwetter also in Marbella. Und an der Costa del Sol mit 19 Grad Wassertemperatur im Meer sollte man aber ein bisschen aufpassen. Am Mittwoch sind die ersten Quallen gesichtet worden. Das war's für heute beim Deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit. Weitere Infos zur Sendung und Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt es wie immer auf der Facebook-Seite das Deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster.